NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum Echo des Tages begrüßt Sie Ulrike Bosse. Wir informieren Sie in der kommenden halben Stunde über die Lage in Haiti und über die Hilfe der EU-Staaten. Wir berichten über die Millionenspende für die FDP aus der Hotelbranche und kommentieren sie. Weitere wichtige Themen des Tages sind der Auftakt des Prozesses gegen den Waffenlobbyisten Karl-Heinz Schreiber, die Vorstandsklausur der SPD, die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen und das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in der Ukraine. Habt Geduld. Die Bitte von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon an die Opfer des Erdbebens in Haiti ist vernünftig, aber sie muss wie Hohn klingen in den Ohren der Menschen, die noch immer verzweifelt nach Angehörigen suchen, die Hunger und Durst leiden oder deren Verletzungen noch immer nicht behandelt wurden. Die internationale Hilfe ist angelaufen, aber das Chaos in Haiti ist so groß, dass die Regierung den Ausnahmezustand ausgerufen hat. Wie sich die Lage heute Abend darstellt, fasst Martin Polanski zusammen.
Das Erdbeben, ein Desaster, auch für viele Orte außerhalb von Port-au-Prince. Léogâme liegt etwa 50 Kilometer westlich der Hauptstadt. 4 von 5 Gebäuden wurden hier zerstört. Kein Mensch weiß, wie viele Bewohner umgekommen sind. Verletzte werden von Haitianern nur notdürftig versorgt, so wie Marianne Dibuli. Sie liegt in einem provisorischen Lazarett unter freiem Himmel. Meine Beine sind gebrochen, das Haus war auf mich gestürzt. Die Bewohner von Léogâme sind weitgehend sich selbst überlassen. Ab und zu kommt ein Hubschrauber vorbei, um die Lage aus der Luft zu erkunden. Aber die Menschen warten weiter auf Wasser und etwas zu essen. In der Hauptstadt Port-au-Prince wächst inzwischen die Anspannung. Ein Supermarkt wurde geplündert. Die Polizei setzte Tränengas ein. Immer öfter kommt es zu Schlägereien um Essen oder auch Benzin. Mindestens 2 Plünderer wurden getötet. Bisher haben die Sicherheitskräfte die Lage aber insgesamt noch im Griff. Die meisten Menschen verhalten sich sehr diszipliniert und hoffen irgendwo Lebensmittel oder Wasser zu ergattern. Bewaffnete Blauhelmsoldaten begleiten die vielen Helfer in der Stadt und stehen auch an den Ausgabestellen der Vereinten Nationen. US-Soldaten sind an wichtigen Punkten der Stadt präsent, die Marines verteilen Lebensmittel und werfen auch mit Hubschraubern Hilfspakete ab. Trotzdem wird nur ein Bruchteil der Bevölkerung versorgt, insbesondere in den armen Vierteln am Stadtrand kommt nicht viel an. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon bat die Bevölkerung bei seinem Besuch um Geduld. Dies sei nun die Stunde der Vereinten Nationen, um zu helfen. In der UNO beginnt jetzt auch die Debatte, was langfristig für Haiti getan werden kann. Denn schon vor dem Beben gab es kaum staatliche Strukturen. Die UN-Blauhelm-Mission hatte weitgehend die Ordnung übernommen. Haiti gilt als das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. John Holmes, der UN-Nothilfekoordinator, verweist darauf, dass Haiti nun einen Neustart braucht. Natürlich müssen wir jetzt massiv helfen und das Land wieder aufbauen. Aber es kann nicht das Ziel sein, Haiti abhängig zu machen von internationaler Hilfe. Die Leute brauchen Jobs, die Landwirtschaft muss aufgebaut werden und wir müssen das Land wieder aufforsten, damit nicht jeder Hurrikan zum Desaster wird. Das ist die Entwicklung, die wir brauchen. Ein erster Blick nach vorne. Aber noch ist Nothilfe gefragt. Hunderttausende Menschen in Haiti warten auf etwas zu essen und eine Unterkunft an diesem 6. Tag nach dem Beben.
Die Hilfsbereitschaft für Haiti ist groß, doch warnt mittlerweile nicht nur die Bundesregierung vor unkoordinierter Hilfe. In Brüssel haben sich heute die zuständigen Minister der Europäischen Union getroffen, um die Hilfsmaßnahmen der europäischen Staaten aufeinander abzustimmen und um deren Finanzierung sicherzustellen. Aus Brüssel, Christoph Brüssel.
Über 400 Millionen Euro wird die Europäische Union für Haiti bereitstellen. Der Betrag setzt sich zusammen aus Geldern der EU-Kommission und der EU-Mitgliedstaaten. 30 Millionen für die Soforthilfe zahlt die Kommission. Über 100 Millionen sollen in den kommenden Wochen für den Aufbau fließen und 200 Millionen stehen darüber hinaus noch bereit. Doch für diesen Betrag braucht die EU die Zustimmung des Internationalen Währungsfonds. Über 90 Millionen zahlen die EU-Mitgliedstaaten für die humanitäre Hilfe. Deutschland beispielsweise engagiert sich mit 7,5 Millionen Euro. Soweit die kurzfristige Hilfe. Zur mittel- und langfristigen Unterstützung sagte der deutsche Staatsminister im Auswärtigen Amt Werner Heuer.
Die finanziellen Dimensionen, die dann in Rede stehen, sind also überhaupt nicht absehbar. Es ist völlig unseriös, da jetzt Zahlen zu nennen.
Über die langfristige Perspektive soll auf einer Aufbaukonferenz beraten werden. Einen entsprechenden Vorschlag hatte unter anderem Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy unterbreitet und die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton nimmt die Idee auf. Werner Heuer.
Wir haben darüber hinaus gesprochen über die Frage einer Aufbaukonferenz. Das wird natürlich kommen müssen. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt auch auf der Basis der Gespräche, die Frau Ashton mit den globalen, aber auch nordamerikanischen Partnern führt, darüber reden, unter welcher Führung das dann eines Tages stattfindet. Das muss nicht jetzt kurzfristig entschieden werden.
Außerdem möchte die EU Gendarmeriekräfte entsenden. Die Vereinten Nationen hatten Polizisten von Europa angefordert. Sie sollen die Sicherheit in Haiti herstellen, neben den US-Soldaten und den Blauhelmen der Vereinten Nationen. Deutschland wird keine Polizisten schicken, weil die Vereinten Nationen um französisch sprechende Kräfte baten. Französisch ist eine der beiden wichtigsten Sprachen auf der Karibikinsel. Die EU-Außenbeauftragte Ashton sagte, die Führung für den Einsatz in Haiti läge bei den Vereinten Nationen. Trotzdem solle in den kommenden Tagen ein europäisches Expertenteam in die Krisenregion fliegen, ergänzte der EU-Kommissar für Entwicklung und humanitäre Hilfe, Karel de Gucht.
With the specific task to assess the most critical needs of the Haitian state.
Die Aufgabe wird sein, die wichtigsten Bedürfnisse des Staates und der Verwaltung dort festzustellen. Das ist ein wichtiges Element. Es geht nicht nur um das Erdbeben, sondern auch um den Verlust der staatlichen Strukturen. Viele Politiker und Beamte werden noch vermisst. Wir müssen deswegen Experten stellen. Wie schwierig die Lage auf Haiti ist, unterstreichen viele Beispiele. Werner Heuer sagte, derzeit sei die Kommunikation ein großes Problem auf der Karibikinsel. Nach dem Erdbeben war das Mobilfunknetz zusammengebrochen. Derzeit hätten Militärs und Hilfsorganisationen Probleme, über die unterschiedlichen Funkstandards miteinander zu sprechen.
Aus Brüssel berichtete Christoph Brössel. Es hätte so schön sein können. Angela Merkel, Horst Seehofer und Guido Westerwelle beenden im Sechs-Augen-Gespräch den Steuerstreit und bereiten den Boden, damit die schwarz-gelbe Regierung nach verstolpertem Anfang endlich Fuß fasst und vorankommt im Interesse der Bürger. Doch dann wird der glänzende Auftritt verdorben durch die Nachricht, zumindest die FDP handle offenbar nicht so sehr im Interesse der Bürger, sondern im Interesse der Lobbyisten, die sich durch großzügige Spenden erkenntlich zeigen. So zumindest interpretiert die Opposition die Millionenspende aus der Hotelbranche für die Liberalen, die zusammen mit der CSU einen Steuernachlass auf Hotelübernachtungen durchgesetzt hatten. Den Vorwurf, dass seine Partei käuflich sei, hat FDP-Chef Guido Westerwelle jedoch entschieden zurückgewiesen. Aus Berlin, Anja Günther.
Die FDP spricht von einem völlig legalen Vorgang. Die Großspende eines Hoteliers an die Partei sei ordnungsgemäß verbucht und veröffentlicht worden. Zwischen der Spende und der Senkung der Mehrwertsteuer auf Hotelübernachtungen einen Zusammenhang herzustellen, wie es die SPD tue, sei abwegig, sagt FDP-Chef Guido Westerwelle.
Wie groß muss die Verzweiflung bei der SPD sein, dass sie solche absurden Vorwürfe erhebt?
Die FDP bestätigt, dass sie eine Spende in Höhe von 1,1 Millionen Euro erhalten hat. Von der Düsseldorfer Substantia AG. Die Firma soll zum Imperium von August Baron von Fink gehören. Dessen Familie wiederum ist Miteigentümer der Mövenpick-Gruppe mit 14 Hotels in Deutschland. Die Liberalen betonen, schon lange vor der Spende habe man für einen reduzierten Mehrwertsteuersatz im Hotelgewerbe geworben. SPD-Chef Sigmar Gabriel wirft der FDP dagegen vor, käuflich zu sein.
Herr Westerwelle und Herr Lindner haben das zurückgewiesen. Man könnte jetzt ein bisschen spöttisch sagen, man nimmt das zurück, aber jedenfalls kann man die Parteien scheinbar mieten. Und auch die Leasingrate ist bekannt.
Gemeinsam mit der CSU hatte die FDP in den Koalitionsverhandlungen darauf gedrungen, den Mehrwertsteuersatz auf Hotelübernachtungen von 19% auf 7% zu reduzieren. Seit 1. Januar gilt der Steuernachlass, den viele Ökonomen für wenig sinnvoll halten. FDP-Generalsekretär Christian Lindner erklärt dagegen, die Entlastung sei wirtschaftlich richtig und notwendig.
Viele 10.000 Beschäftigte, gerade in den kleinen Hotels, müssen um ihren Arbeitsplatz bangen. Und es gibt jetzt eine Entlastung für diese Betriebe. Da spricht also in der Sache viel dafür, so zu handeln, wie die Koalition das getan hat.
Dass Parteien von Unternehmen Großspenden erhalten, ist nicht ungewöhnlich. Die SPD, die jetzt über die FDP schimpft, bekam ebenfalls Geld, beispielsweise von Automobilkonzernen. Auch 2009, dem Jahr, in dem die Große Koalition die Abwrackprämie einführte. Die Grünen fordern seit langem, Obergrenzen für Konzernspenden an Parteien einzuführen. Linksfraktionschef Gregor Gysi geht noch einen Schritt weiter.
Spenden von Konzernen, von Banken, von Wirtschaftsverbänden müssen an Parteien verboten werden. Dagegen muss etwas unternommen werden. Sonst verkommt unsere Demokratie.
Parteispenden ab 50.000 Euro müssen laut Parteiengesetz sofort beim Bundestagspräsidenten angezeigt werden. Das hat die FDP getan. Aber der zeitliche Zusammenhang mit der Mehrwertsteuersenkung im Hotelgewerbe bleibt. Aus Sicht der Opposition gibt es nur eine Möglichkeit, den Eindruck der Begünstigung zu beseitigen. Die FDP müsse die Großspende zurückzahlen.
Die FDP und die Millionenspende. Dazu nun auch der Kommentar von Dietmar Riemer.
Das Problem der FDP ist weniger, dass sie gegen Barzahlung eine Mehrwertsteuerermäßigung für das Hotelgewerbe sozusagen auf Bestellung politisch durchgesetzt hat, sondern dass man ihr das jederzeit zutraut. Ja, das glaubt man gern, ohne sich anstrengen zu müssen. Und dass es so ist, erzählt eine unfeine Geschichte über Teilabschnitte der politischen Kultur dieser Partei. Spätestens seit den Tagen der politischen Landschaftspfleger Flick und von Brauchitsch ist die FDP nicht mehr über jeden Verdacht erhaben, schon gar nicht über diesen. In dieser Angelegenheit befindet sie sich allerdings in einer unfreiwilligen Schicksalsgemeinschaft mit CDU, CSU und SPD. Im Quellgebiet der Liberalen sind größere Spenden nichts Ungewöhnliches, der damit verbundene Pauschalverdacht allerdings auch nicht. Der vorliegende Spendenfall verbreitet jedoch ein besonders stechendes Gerüchtlein. Die steuerliche Bevorzugung der Hotelbranche fußte nämlich von Anfang an auf einer derart dünnen Begründung, dass nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen Finanzminister Schäuble, CDU, sehr öffentlich mitteilte, also seine Idee sei das nicht gewesen. Der Weg von der Idee zur Schnapsidee ist oft nur kurz. Im Mehrwertsteuerfall für Hotels war er besonders kurz. Man hätte Angela Merkel gerne zugetraut, diesen offensichtlichen Unsinn zu verhindern. Wenn nicht, die in solchen Dingen prinzipiell unbelehrbare CSU mit von der Partie gewesen wäre. Nach Bekanntwerden der Spende macht die Sache nun aber doch Sinn. Und zwar ihren ganz eigenen, denkt das Publikum geradezu zwanghaft, womit wir wieder beim Vertrauen und Zutrauen wären. Die Mehrwertsteuerermäßigung für die Hotelbranche wurde von FDP und CSU während der Koalitionsverhandlungen mit einer derartigen Obsession betrieben, dass es für die FDP eigentlich gar keine schlechte Idee gewesen wäre, mal über das rechtliche Mindestmaß hinaus darauf hinzuweisen, dass von interessierter Seite im Wahljahr eine siebenstellige Großspende geflossen ist. In Zusammenhängen dieser Art kann man es mit der Hygiene nämlich gar nicht übertreiben. Die FDP jedenfalls bedient in diesen Tagen alle gängigen Klischees, die sie seit Jahren verzweifelt loswerden will. Parteispenden dieser Größenordnung sind ein Investment von zweifelhafter Bonität und werden nicht zu Unrecht als Geruchsbelästigung wahrgenommen. Deshalb gilt an dieser brandheißen Stelle von Geld und Politik der alte Satz, auch Geschenke bedürfen der Annahme ganz besonders dringlich.
Ein Kommentar von Dietmar Riemer. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.44 Uhr. Wie immer man die Millionenspende aus der Hotelbranche an die FDP politisch bewertet, sie wurde von der Partei rechtlich korrekt angemeldet. Anders als jene Spenden für die CDU in den 80er und 90er Jahren, die in bar weitergegeben wurden an den damaligen Parteichef Helmut Kohl, dann an seinen Nachfolger Wolfgang Schäuble, auch an den CDU-Schatzmeister Walter Leisler-Kiep. Im Zentrum der CDU-Parteispendenaffäre stand der Waffenlobbyist Karl-Heinz Schreiber. Einer gerichtlichen Verfolgung hatte Schreiber sich jahrelang durch die Flucht nach Kanada entzogen. Jetzt aber muss er sich vor dem Landgericht Augsburg verantworten, wegen verschiedener Straftatbestände. Vom Prozessauftakt berichtet Annemarie Ruf. 11 Millionen Euro Steuerhinterziehung, Beihilfe zum Betrug im Zusammenhang mit dem Verkauf von 36 Fuchs-Spürpanzern aus Bundeswehrbeständen an Saudi-Arabien und Bestechung des früheren Rüstungsstaatssekretärs Ludwig Holger Pfahls mit 2 Millionen Euro. So lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft. Und genau an diesem Bestechungsvorwurf scheiden sich die Geister. Das Gericht ist der Auffassung, dass die Bestechung verjährt ist, so Landgerichtspräsident Herbert Fee.
Das Landgericht stellt auf den letzten nachweisbaren Zufluss von Geld seitens Herrn Schreiber an den Herrn Pfahls ab. Das war im Jahr 1992. Wenn dem so ist, dann war das die letzte Bestechungshandlung. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt die Verjährungsfrist und dann ist es verjährt.
Für die Anklage dagegen beginnt die Verjährung erst später, erklärt der Leiter der Staatsanwaltschaft Augsburg, Reinhard Nemitz.
Ob man den Verjährungsbeginn an der letzten Zahlung an den früheren Verteidigungsstaatssekretär festmacht oder ob man den Verjährungsbeginn nach hinten verlagert, weil man sagt, es war ja noch Restguthaben auf diesem Rubrikkonto vorhanden. Und solange sich die Chance, dieses Restguthaben ebenfalls auszuzahlen, nicht zerschlagen hat, war die Tat nicht beendet.
Zum Prozessauftakt hatte Schreiber alle Vorwürfe der Anklage bestritten. Seine Verteidiger verlasen dazu eine persönliche Erklärung des 75-Jährigen. Er habe nicht alleine agiert. Es habe kein Geschäft gegeben, bei dem nicht hochrangige Politiker intensiv mitgemischt und entschieden hätten. Alleine und ohne politische Unterstützung wäre er von den maßgeblichen Leuten noch nicht einmal empfangen worden. Es seien Millionenbeträge über ausländische Konten gelaufen, die formal ihm, Schreiber, zu gehören schienen. Dahinter seien jedoch ganz andere Personen gestanden, darunter Franz Josef Strauß. Den Besuchern schwirrte der Kopf.
Ich bin heute schwindelig geworden. Das sind die Millionen rüber und rüber geschoben worden. Ja, ein Menschenskinder, der hat sich doch am Ende gar nicht mehr ausgehend, oder wie?
Schauen Sie, da kommt dann immer viel raus. Wenn was kommt, dann wird er krank. Und dann geht's auf Bewährung.
Der vorsitzende Richter der 9. Strafkammer, Rudolf Weigel, zeigte sich unzufrieden mit Schreibers Einlassung. Bis kommenden Mittwoch soll er jetzt klären, wofür die Millionen an zwei Thyssen-Manager und an Ex-Rüstungsstaatssekretär Pfahls gezahlt worden seien und wer die wirtschaftliche Berechtigung für Schreibers Briefkastenfirmen gehabt habe und an wen die Gelder konkret verteilt worden seien. Schreibers Angaben seien zu allgemein und nicht zu akzeptieren, erklärte der Richter. Wenn er nichts sagt, dann beginnt das Gericht am kommenden Mittwoch mit der Beweisaufnahme.
Aus Augsburg, Annemarie Ruf. CDU, CSU und FDP versuchen Tritt zu fassen als Regierung. Die SPD versucht, ein gutes Vierteljahr nach ihrer herben Niederlage bei der Bundestagswahl, sich wieder zu finden als Partei. Wie das gehen soll, darüber hat der SPD-Vorstand auf seiner Klausurtagung beraten. Georg Schwarte über die Ergebnisse.
Zwei Tage haben sie im Parteivorstand über sich geredet. Die SPD, wo steht sie, wo will sie hin? Als SPD-Chef Gabriel heute Nachmittag dann im Willy-Brandt-Haus vor den Mikrofonen steht, geht aber erstmal der Oppositionspolitiker mit ihm durch. Vor der SPD-Großwetterlage ein Wort zur Bundesregierung.
Es gibt ja Leute, die haben gesagt, Frau Merkel hat einen Präsidialstil. Ich finde, das ist ein Trivialstil. Das ist das, was die derzeitige Bundeskanzlerin auszeichnet. Und damit kann man ein Land wie Deutschland nicht regieren.
In die Verlegenheit, regieren zu müssen, kommt die SPD so bald ja nicht. Das sagt dann auch Gabriel.
Wir sind im Trainingslager. Aber wir geben zu, täglich kommen mehr Sparringspartner auf die Bühne, wenn ich mir anschaue, was die derzeitige Bundesregierung so treibt.
Die SPD treibt jedenfalls wieder zurück zu den Wurzeln. Auch das ein Ergebnis nach zwei Tagen Vorstandsklausur.
Wir glauben, dass die SPD sich in den nächsten Monaten und Jahren inhaltlich fokussieren soll auf Arbeitnehmerpolitik.
Eine erste Andeutung dafür, die konkrete Forderung beim Thema Leiharbeit unverzüglich nachzubessern. Was einst mit SPD-Stimmen beschlossen wurde, dass Leiharbeiter, falls die Leiharbeitsfirma einen Tarifvertrag hat, danach zu entlohnen seien, das müsse geändert werden.
Wir wollen, dass das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz so geändert werden muss, dass nach einer Einarbeitungszeit grundsätzlich das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit gilt.
Ein erster, nicht der letzte Schritt hin zu Änderungen an Arbeitsmarktinstrumenten. Hubertus Heil, Elke Fahner und der Ex-Arbeitsminister Olaf Scholz sollen jetzt dran. Hartz IV auf den Prüfstand stellen. Ende Februar gibt's die ersten Vorschläge, sagt Gabriel, der die Leitlinien der neuen SPD so beschreibt.
Da wird Gemeinwohlorientierung im Gegensatz zur Klientelpolitik stehen. Da wird es darum gehen, Aufstieg und Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Und wir werden die innere Organisation der SPD öffnen und auch verändern müssen, damit sie eine moderne und auch in ihren Arbeitsformen akzeptable Partei wird.
Reden, mit allen Gruppen, Basis einbinden. Erstes Beispiel wird das Thema Afghanistan werden. Ende der Woche eine große Afghanistan-Konferenz der SPD. Dann, am kommenden Montag, wollen sie gemeinsam mit Altkanzler Schmidt einen SPD-Vorschlag erarbeiten und den der Basis mit der Bitte um Rückmeldung vorlegen. Ein Punkt, der für den SPD-Chef schon jetzt feststeht.
Für uns ist klar, dass wir einer weiteren Verschärfung des militärischen Konflikts durch zusätzliche Kampftruppen keine Verbesserung der Situation dort sehen, sondern dass wir den zivilen Aufbau stärken müssen.
Und dass 2011 für deutsche Truppen der Rückzug aus Afghanistan beginnen soll. Die SPD auf der Suche nach sich selbst. Die Vorstandsklausur war der Anfang. Die Stimmung jedenfalls sei deutlich besser als noch vor 3 Monaten nach dem Wahldesaster befürchtet.
Ich muss die von Amts wegen gut finden, aber ich finde sie auch tatsächlich gut.
Der SPD-Vorsitzende in einem Beitrag von Georg Schwarte. Gemeinsame Kabinettssitzungen zweier Regierungen zeugen von besonders enger Zusammenarbeit zweier Staaten, wie zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich oder Deutschland und Polen. Oder aber sie sollen zumindest ein Signal sein für ein besonderes Verhältnis zweier Staaten, so wie die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen. Diese haben heute zum 2. Mal stattgefunden, erstmals in Deutschland. Bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz wandten sich Bundeskanzlerin Merkel und der israelische Ministerpräsident Netanyahu gemeinsam gegen die Atompolitik Irans. Aus Berlin Thomas Nils.
Bilaterale Kooperationen wie die wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit in den Bereichen erneuerbare Energien und Wasserversorgung dürften, zumindest in den Gesprächen der beiden Regierungschefs, nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Auch Bemühungen um einen Wiederbeginn von Friedensverhandlungen im Nahen Osten scheinen thematisch von der Befürchtung einer aufziehenden Atommacht Iran überlagert gewesen zu sein. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zählte den Umgang mit diesem Problem zu den wichtigsten Fragen der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts und sprach sich für wirkungsvolle Sanktionen jetzt aus.
If we don't apply sanctions, crippling sanctions against this Iranian tyranny, when shall we apply it? If not now, when?
Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte in ihrem Eingangsstatement gegenüber den Medien für den Fall weiterer Weigerungen Teherans zwar für Sanktionen plädiert, die der UNO-Sicherheitsrat beschließen möge, aber auch einen anderen Schulterschluss nicht ausgeschlossen.
Wir wünschen uns natürlich, dass diese im Rahmen des UN-Sicherheitsrates verabschiedet werden könnten. Sollte dies nicht möglich sein, wird Deutschland aber auch sich im Rahmen von Ländern, die das gleiche Ziel verfolgen, an solchen Sanktionen beteiligen.
Beim Blick auf die Wiederaufnahme des Friedensprozesses im Nahen Osten wurden maßgebliche Hemmnisse wie der andauernde israelische Siedlungsbau in den besetzten Gebieten lediglich gestreift. Schroff lehnte Netanyahu einen Vorschlag ab, den der frühere israelische Botschafter Avi Primor in einem Zeitungsinterview gemacht hatte, nämlich eines Tages zur Überwachung eines Friedensabkommens in den noch besetzten Gebieten auch europäische Truppen einzusetzen.
Der Versuch von Viktor Janukowitsch, die ukrainischen Präsidentschaftswahlen mit der Unterstützung Russlands und durch Manipulation zu gewinnen, führte vor 5 Jahren zur orangenen Revolution in der Ukraine. Bei der gestrigen Präsidentschaftswahl bekam Janukowitsch die meisten Stimmen, nach Meinung internationaler Beobachter auf faire Weise. In einer Stichwahl muss er sich nun in 3 Wochen gegen die zweitplatzierte Regierungschefin Timoschenko durchsetzen, wenn er denn Präsident werden will. Doch Timoschenko will nicht recht glauben, dass beim deutlichen Stimmenvorsprung für Janukowitsch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Aus Kiew berichtet Esther Habrecht.
Mehr als 10 Prozentpunkte Unterschied zwischen dem erstplatzierten Viktor Janukowitsch und der zweiten Julia Timoschenko sind nach Ansicht vom Block Julia Timoschenko durch Fälschungen zustande gekommen. Der Leiter von Timoschenkos Wahlstab, Alexander Turchinov, ist überzeugt, dass die Partei der Regionen, deren Leiter Janukowitsch ist, 3 Prozentpunkte des Ergebnisses von über 35% durch Wahlfälschung erreichte. Würde man dies bei der Bewertung des Ergebnisses zugrunde legen, betrüge der Abstand zwischen den beiden nur 4 Prozentpunkte. Turchinov: Beweis für unsere Beschuldigung sind mehrere tausend Protokolle, in denen die Zahl der Wähler auf der einen Seite, die Zahl der Janukowitsch-Stimmen und der für die anderen Kandidaten auf der anderen Seite nicht übereinstimmen. Bei den Fälschungen hätten die Janukowitsch-Vertreter in den Wahlkommissionen geholfen, in denen sie die Mehrheit hatten, so Turchinov, und das sei in den Janukowitsch-Hochburgen der Fall gewesen. Die Wahlbeobachter der OSZE, des Europarats und der NATO zollten der ersten Präsidentschaftswahl nach der Orange Revolution dagegen höchstes Lob. Der Vorsitzende der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, João Soares, stellte am Nachmittag in einer Pressekonferenz in Kiew fest: Das war eine sehr gute Wahl von hoher Qualität. Sie bot den Wählern eine große Auswahl an Kandidaten und zeigte deutliche Fortschritte im Vergleich zu früheren Wahlen. Sie entsprach OSZE-Verpflichtungen und zeigte Respekt vor politischen und Bürgerrechten. Die hohe Wahlbeteiligung zeigt den Willen der Ukrainer, über die weitere Entwicklung ihres Landes entscheiden zu wollen. Der Wahltag verlief gut und alle Beobachter beurteilen den Wahlprozess als gut. Der Block Julia Timoschenko will morgen im ukrainischen Parlament eine Änderung des Wahlgesetzes verabschieden. Das soll einige Fälschungsmöglichkeiten ausschließen. Danach soll vor allem die umstrittene Wahl zu Hause stark eingeschränkt werden. Auch die Registrierung am Wahltag soll verhindert werden. Die internationalen Wahlbeobachter kritisierten das Vorhaben. Während einer laufenden Wahl sollte das Wahlgesetz nicht verändert werden, meinten sie. Starke Kritik hatte es auch schon aus Russland gegeben. Man könne nicht die Regeln während des Spiels ändern, hieß es aus Moskau. In 3 Wochen wird eine Stichwahl zwischen Janukowitsch und Timoschenko stattfinden. Der Sieger steht noch nicht fest. Auch Timoschenko könnte es noch mit Hilfe der Wähler unterlegener Präsidentschaftskandidaten schaffen, ins höchste Staatsamt zu kommen.
Präsidentschaftswahlen fanden gestern auch in Chile statt, mit einem Ergebnis, das im Land als historischer Einschnitt gewertet wird. Nach 2 Jahrzehnten wird erstmals wieder ein konservativer Präsident. Aus Santiago de Chile berichtet Gottfried Stein.
Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Chile hat der rechtskonservative Multimillionär Sebastián Piñera den Machtwechsel geschafft. Der 60-Jährige setzte sich knapp gegen den Kandidaten des regierenden Mitte-Links-Bündnisses Eduardo Frei durch. Damit muss die sogenannte Konzertation, die seit dem Ende der Militärdiktatur 1989 ununterbrochen an der Macht war, erstmals in die Opposition. Auch die überaus beliebte amtierende Präsidentin, die Sozialistin Michelle Bachelet, die sich im Wahlkampf Endspurt für den Kandidaten der Konzertation stark gemacht hatte, konnte die Niederlage Freys, der das Land in den 90er Jahren bereits einmal regiert hatte, nicht verhindern. Mit Piñera, der 2005 Michelle Bachelet in der Stichwahl unterlegen war, kommt erstmals seit dem Ende der Diktatur General Pinochets die politische Rechte wieder an die Macht in Chile. Trotzdem werden keine grundlegenden Änderungen am erfolgreichen politischen Kurs des Landes erwartet. Während Frei seine Niederlage eingestand und Piñera persönlich gratulierte, forderte der künftige Präsident die Opposition zu einer konstruktiven Mitarbeit auf. Sein Amt wird Piñera am 11. März antreten.
Zum Schluss noch ein Blick nach Afghanistan. Beim schwersten Angriff seit knapp einem Jahr haben die Taliban das Regierungsviertel der Hauptstadt Kabul angegriffen. In einer Kommandoaktion verübten sie eine ganze Reihe von Selbstmordattentaten und das 10 Tage vor der internationalen Afghanistan-Konferenz in London. Kai Küstner mit den Einzelheiten.
Gewehrfeuer mitten in der Hauptstadt. Eine ganze Weile schafften es die Angreifer, das Herz Kabuls stillstehen zu lassen. Sie verwickelten die Sicherheitskräfte in stundenlange Feuergefechte. Und das in Kabuls Hochsicherheitsviertel und an mehreren Stellen gleichzeitig. Die Parlamentarierin Shukriya Barakzai ist fassungslos. Ich wurde vom Zeitpunkt des Angriffs total überrascht. Und gleichzeitig bin ich erschrocken darüber, dass die ganz normale Afghanen angegriffen haben. An den Orten, an denen die Taliban oder die Aufständischen zuschlugen, befanden sich keine ausländischen Truppen. Da waren nur lokale Arbeitskräfte. Das war eine unislamische Attacke. Mehrere Ministerien sowie das einzige 5-Sterne-Hotel der Hauptstadt griffen die Extremisten an. Sie verschanzten sich zeitweise in einem Einkaufszentrum. Ein weiteres ging in Flammen auf. Vor dem Präsidentenpalast sprengten sich laut Innenministerium 2 Selbstmordattentäter in die Luft. Dass es dem Überfallkommando gelang, an den Kontrollpunkten unbehelligt vorbeizukommen, bereitet vielen Afghanen Sorge. Als der Überfall begann, war der wiedergewählte Hamid Karzai gerade dabei, einige seiner neuen Minister zu vereidigen. Beobachter glauben, dass die Attentäter es durchaus darauf angelegt haben könnten, diesem demokratischen Akt die Schau zu stehlen. Auch wenn Afghanistans Geheimdienstchef den verwegenen Angriff flugs in ein Zeichen der Schwäche der Taliban umzudeuten versuchte, das sehen keineswegs alle so. Im Grunde war dies die Antwort der Taliban auf die Truppenverstärkung Obamas. Sie wollen demonstrieren, dass sie, egal wie viele Truppen kommen, in das Zentrum des Establishments vordringen können, dass dieser Kampf nicht vorbei ist. So dieser Journalist, der während des Angriffs im ebenfalls attackierten Serena Hotel ausharrte. Die Taliban hatten sich schnell zu dem Angriff bekannt und erklärten, sie hätten 20 Kämpfer in die Hauptstadt eingeschleust.
Soweit die Informationen im Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und verabschiede mich am Mikrofon Ulrike Bosse.